Ja, danke schön. Was für eine große Freude, hier heute bei euch sein zu können. Und es ist wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen für mich. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich habe euch heute was mitgebracht. Das sind Schubladen. Schubladen kennen wir alle. Wir alle haben ganz wunderbar viele, in die wir so manche Personen immer mal reinstecken. Das könnte auch so überschrieben sein mit, naja, kennst du einen, kennst du alle. Ne? Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, der Lars wäre eigentlich hier gewesen, der hätte jetzt mit euch so ein Spiel gemacht. Jugendliche sind alle, ne, so, Männer. Ja, also, Männer sind alle, Schublade auf, Schublade zu. Audi-Fahrer, alles Machos. Ja, von Blondinen lasse ich jetzt mal. Was haben wir denn? Ich habe ja hier so ein paar Sachen drin. Mal gucken, was es so für Schubladen gibt. Also, ich hätte hier einmal Nerds. Kennt ihr Nerds? So, früher hat man Streber gesagt. Voll der Streber. Ich habe mit vielen Eltern zu tun. Da gibt es relativ viele Schubladen über Lehrer, wie Lehrer so sind. Meine Schwester lacht. Ich hatte eine Urgroßmutter, die hat Zeit ihres Lebens gesagt, ich bin ein arme Leute-Kind. Arm. Auch eine Schublade. Sachsen. Ich glaube, da gibt es so, wenn man mal in anderen Bundesländern fragt, auch ganz schön viele, die uns in irgendeine Schublade stecken. Naja, und über Beamte, also. Kennt ihr den schon? Kennt ihr den schon? Sagt der Beamte morgens zu seiner Frau, Schatz, mach doch also bitte den Kaffee heute mal nicht so stark. Ich konnte gestern überhaupt nicht einschlafen. Auf Arbeit natürlich, ja. So. Ja, also es gibt unglaublich viele, ich komme gar nicht jetzt alle vorzulesen, es gibt wahnsinnig viele Schubladen, in die wir immer wieder Menschen reinstecken. Und vielleicht kennst du das auch, dass du schon mal das Gefühl hattest, oh, jetzt wurde ich vielleicht gerade in eine Schublade gesteckt. Ist es nicht irgendwie schrecklich, dass sowas überhaupt existiert? Also, dass wir überhaupt so schubladenhaft denken? Und da kann ich euch schon mal alle beruhigen. Also, das ist total normal. Die schlauen Leute, die sagen, das hat was mit Komplexitätsreduzierung zu tun. Das heißt, dass wir für unser Leben so eine Art Filtersystem haben, damit wir die Welt ein bisschen leichter verstehen können. Und damit wir nicht ständig überfordert sind von ganz vielen Reizen. Und im Grunde genommen geht es um die Suche, wo gehöre ich hin und wo gehöre ich dazu? Es gibt ganz, ganz interessante Forschungen darüber, wenn man Menschen willkürlich in Gruppen einteilt, dass sie innerhalb weniger Minuten irgendwelche Merkmale an ihrer Gruppe finden, die vermeintlich besser sind als Merkmale einer anderen Gruppe. Das heißt Fremdgruppenabwertung. Und die Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass das sehr damit in Verbindung steht, wie selbstzufrieden man ist. Umso weniger Selbstzufriedenheit da ist, umso schneller ist man dabei, anderen also Eigenschaften anzudichten, die irgendwie vermeintlich schlechter sind. Und dadurch entsteht so eine Art Wir-Gefühl. Man nennt das In-Group-Bias, Eigengruppenbevorzugung. Also die anderen sind anders und wir sind besser. Ein Beispiel für so eine Gruppenzugehörigkeit ist das Geschlecht. Wenn man Frauen und Männer vergleicht, so sagt die Forschung, dann haben also Frauen eine wesentlich stärkere Eigengruppenbevorzugung als Männer. Und ich sag euch mal was, diese Studie hat 100% einen Mann gemacht, ja? Also die Vorstellung, dass wir uns von anderen unterscheiden und dass die anderen nicht gleichwertig mit uns sind, die ist uns Menschen scheinbar innewohnend. Man kann das über alle Kulturen hinweg nachweisen. Und paradox daran, finde ich, ist, dass wir uns oft nur dann zugehörig fühlen, wenn wir eben anderen bestimmte Eigenschaften andichten können. Einerseits also ganz normal, dass wir diese Schubladen haben und andererseits auch die Gefahr, dass jemand in so einer Schublade stecken bleibt. Dass es da vielleicht Zuschreibungen oder Festschreibungen gibt, die, naja, ein Leben ja richtig verändern können. Ich habe hier so eine Schublade. Da steht zum Beispiel drauf, verloren. Dieser Mensch ist verloren. Oder eine Schublade könnte sein, ungeliebt. Was habe ich hier noch? Sünder. Oder Zweifler. Und wenn du in dieser Schublade drin steckst, verändert sich dein Leben garantiert. Ich habe ja ganz viel mit Menschen zu tun, von Arbeitswegen her, die solche Themen immer wieder auch mit sich rumtragen, die auf der Suche danach sind, wer sie vielleicht selber sind, die unsicher sind und die sich falsch fühlen. Vielleicht kennst du das auch. Das Gefühl, sich ganz oft zu hinterfragen, wie man eigentlich ist, wo man eigentlich dazugehört. Besonders schlimm ist das, wenn man bereits aus seiner Familie so eine Art Prägung mitbekommen hat. So Sätze wie, du bist genauso schrecklich wie dein Vater, wie deine Mutter. Da gibt es direkt sowas, das heißt falsches Ich, also das Gefühl, auf der Welt irgendwie falsch zu sein. Eine echte Sackgasse. Punkt 1 zum Thema Schubladen. Jeder will irgendwie dazugehören. Deswegen haben wir das. Deswegen denken wir so. Wir machen jetzt mal einen Sprung und beamen uns so in das Jahr 800 vor Christus. Zum Volk der Israeliten, die zu Gott gehörten. Und auch bei denen ging es sehr um das Dazugehören. In ihrem Fall zu der Kultur, die dort vorherrschend war, in der sie gesiedelt haben. Heute würde man vielleicht sagen, der Mainstream. Denn dieses kleine Volk Israel, das war ja keineswegs alleine, sondern das hatte viele andere Kulte und Religionen um sich herum. Und in dieser Zeit, da war es so, dass das Königreich Israel ziemlich kaputt war, ziemlich zerbrochen war. Im Nordreich, es gab zwei Reiche, es gab ein Nordreich und ein Südreich. Und während im Nordreich die Wirtschaft floriert hat, war gleichzeitig auch ein anderer Kult im Kommen, der sogenannte Baalskult. Baal, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, eine antike Gottheit, ein ziemlich unpersönlicher Fruchtbarkeitsgott, aber zu der Zeit Mehrheitskultur. Offensichtlich hatten die Israeliten den Wunsch, da dazuzugehören. Und diese Baalsanbetung, die muss damals irgendwie was Tolles gewesen sein. Und sicherlich nicht nur für die Israeliten. Da gab es rauschende Feste. Da gab es ganz wenig Gebote, viel Offenheit, leckere kultische Speisen. Man liest in dem Buch, was ich euch gleich vorstelle, von irgendwelchen Rosinenkuchen. Also es muss wirklich toll gewesen sein. Und alles, was man tun musste, war diesem Gott Baal im Tausch gegen eine gute Ernte immer mal ein paar Opfer zu bringen. Also ich finde eine ziemliche Win-Win-Situation eigentlich, ein anspruchsloser Gott und dafür ein zügelloses Leben. Eigentlich toll. Und für die Israeliten, was hat das bedeutet? Anstatt ihrem Exodus-Gott, ihrem Bündnis-Gott Jahwe nachzufolgen und ihn anzubeten, haben Israeliten nach und nach, wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, aber in kleinen Schritten angefangen, Baal anzubeten. Spannend ist, dass dieses Wort Baal zwei Bedeutungen hat. Baal ist einerseits ein Eigenname für diesen Gott und gleichzeitig auch das Wort für Ehemann in der damaligen Sprache. Man könnte also sagen, die Israeliten haben sich neu verliebt in einen einfacheren Gott, in einen, der nicht so viele Ansprüche an sie stellt. Und was macht jetzt dieser Jahwe, Gott, unser Gott, aus dieser Situation? Die Antworten dazu finden wir im Buch Hosea. Ich hatte das irgendwie auf dem Herzen, euch dieses Buch ein bisschen vorzustellen. Und ich sag euch, es ist keine leichte Kost. Lest es euch durch, super spannend, absolut unglaublich, was da passiert ist. Und in ein paar Kernaussagen möchte ich euch gerne mitnehmen. Das Hosea-Buch, das ist das erste der kleinen Prophetenbücher. Zeitgleich mit dem Propheten Amos hat Hosea gewirkt und das war eine Zeit von ziemlich großen kulturellen und politischen Umbrüchen in Israel. Die Könige zu der Zeit waren relativ nutzlos, die haben eigentlich immer die falsche Allianz eingegangen. Und so gab es auch kultisch gesehen sozusagen diese beiden Seiten, Jahwe und Baal. Und eigentlich könnte man eben beim Lesen dieses Buches denken, das ist ja schön. Das ist ja so ein bisschen schwarz, wie schwarz und weiß. Ne? Auf der einen Seite die Guten, die kann man in eine Schublade stecken und dann die anderen, diese anderen Götter und diese anderen Völker. Und Gott ist da sehr klar drüber. Und das Paradoxe ist, Gott erträgt das nicht. Gott erträgt nicht, dass seine auserwählten Menschen sich selbst dahingeben und sich irgendwo anders einsortieren. Das ist der Punkt 2. Gott will zu seinen Menschen gehören. Ich meine, könnte ihm das nicht eigentlich egal sein? Gott ist doch absolut souverän. Dann haben die Israeliten Pech gehabt. Also ich meine, die hatten ihre Chance am Sinai. Und so lesen wir in Hosea 4, hört das Wort des Herrn, ihr Israeliten. Der Herr führt einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Er wirft euch vor, in eurem Land gibt es keine Treue, keine Mitmenschlichkeit und keine Gotteserkenntnis. Ihr flucht und lügt, mordet, stehlt und brecht die Ehe. Eine Bluttat reiht sich an die andere. Das ist die Ursache dafür, dass in eurem Land bald nichts mehr wächst. Das ganze Land trauert und alles, was darin lebt, wird krank. Selbst die Tiere, die Vögel und die Fische verenden. Ihr sollt niemanden anklagen, versucht ja nicht, anderen die Schuld dafür zu geben. Das steht in Hosea 4. Das ist ziemlich harte Kost. Und an einer anderen Stelle fasst der Prophet das so zusammen, dass Gott spricht, ich bin doch für Israel wie eine Motte geworden und für den Stamm Juda wie eine Made. So fühlt Gott zu dieser Zeit. Und ich habe mich gefragt, warum will Gott denn mit solchen Menschen noch irgendwas zu tun haben? Ich meine, er sieht, sie rennen ihr Verderben. Sie schaufeln sich vermutlich ihr eigenes Grab. Und zu diesem Thema, wo gehören die Israeliten dazu? Und wie geht Jahwe damit um, entschließt sich Gott, ein absolut unglaubliches Zeichen zu setzen. Er sagt zu dem Propheten Hosea, geh hin und heirate jemanden. Und zwar jemanden aus der untersten Schublade. Geh hin und heirate eine Hure. Mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Land zur Prostituierten geworden ist. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist vom Herrn abgefallen. Was für eine schreckliche Aufgabe kriegt dieser Prophet. Er soll also hingehen und sich mit einer Frau vermählen, die vor aller Welt als unwürdig dasteht. Stell dir das mal vor, wie würde das passieren? Was für eine Schande, was für eine Zumutung. Und der ganze erste Teil des Hosea-Buchs geht um diese Familie, der Prophet und seine Frau, die Gomer heißt. Über die wir nicht viel wissen, lediglich, dass sie tatsächlich ihren Lebensunterhalt als Prostituierte bestritten hat. Wir wissen nicht, was sie zu diesem Leben gebracht hat. Wir können nur Vermutungen anstellen. Wir können vermuten, dass sie sich ihr Leben vielleicht anders vorgestellt hat. Wir können vermuten, dass man sie vielleicht gezwungen hat, so zu leben. Denn damals war Tempelprostitution sehr ein sehr häufiger sozusagen Teil dieses Baalskultes. Vielleicht wollte sie Hosea gar nicht heiraten. Man weiß es nicht. Zumindest erfahren wir später, dass sie von Hosea wegläuft. Vielleicht ist es in ihrem Leben nicht gut gelaufen. Vielleicht war auch ihr Anspruch für Liebe und für Geliebtwerden ziemlich gering und vielleicht beliebig. Denn da steht eine hurerische Frau, also eine Frau, die in Kauf nimmt, sich nicht festzulegen und ihrer Liebe ein Preisschild anzulegen. Wo Treue egal ist, wo es eher ums Durchkommen geht. Aber all das können wir nur vermuten. Auf jeden Fall sagt Gott, Hosea, geh hin und heirate diese Frau. Ein Skandal und eine Schande. Und man könnte an dieser Stelle im Hosea-Buch denken, soll das jetzt irgendwie heißen, dass Gott alles egal ist? Dass Gott abrechnet und im Grunde genommen sagt, und so steht es um dich, Israel. Du hast dich selbst aufgegeben, du hast dich dahingegeben, du bist eigentlich wie eine Nutte im Glauben geworden. Und an dieser Heirat soll man das sehen. Ist das sowas wie schwarze Pädagogik? Und es wird noch schlimmer. Die kriegen nämlich Kinder und diese Kinder bekommen überhaupt keine schönen Namen. Also wir haben unser Kind einen sehr bewusst schönen Namen gegeben, aber die Kinder, die aus dieser Ehe hervorgehen, heißen Blutschuld und kein Erbarmen und nicht mein Volk. Was hat das also auf sich mit dieser mysteriösen Hochzeit? Rechnet Gott ab? Ist die Schublade zu? Ist es jetzt aus mit Gottes Liebe? Ganz im Gegenteil. Gott will seine Treue beweisen. Und das tut er, indem er sagt, ich mache das ganz bewusst, denn ich will einen neuen Weg mit dir gehen. Ich will nochmal anders mit dir anfangen. Obwohl du dich falsch zugeordnet hast, sagt Gott, ich will mich mit dir verloben auf ewig. Das sagt er zu seinem Volk. Ich will mich mit dir verloben auf ewig. Ich will mich mit dir verloben in Recht und Gerechtigkeit, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will mich mit dir verloben in Treue. Und du sollst den Herrn erkennen. Gott rechnet also nicht ab, sondern er schlägt ein neues Kapitel auf. Er stülpt nochmal die Schublade um. Und das nicht nur irgendwie, sondern mit diesem Bild der Verlobung. Und die Verlobung, die war im alten Orient ganz anders als heute, nicht so eine Art Willensbekundung, sondern das war ein rechtlich bindender Vertrag. Das war ein Bündnis, was nicht aufgelöst werden konnte, außer durch Scheidung. Gott macht das Radikalste, was wir uns vorstellen können. Seine ganze Perfektheit verbindet sich mit den unperfekten Menschen. Das ist, finde ich, unfassbar. Und so lesen wir weiter im Text. O Israel, was soll ich nur mit dir anfangen? Und Juda, was soll ich mit dir machen? Fragt der Herr. Eure Liebe ist so unbeständig wie der Morgennebel und wie der Tau, der schon in den ersten Morgenstunden verschwindet. Darum habe ich meinen Propheten geschickt, damit sie euch den Kopf zurechtsetzen. Darum habe ich euch mit harten Worten geschlagen, damit sich mein Recht endlich durchsetzt, so wie das Licht in der Nacht. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Mit anderen Worten sagt Gott durch diese Heirat, hört endlich auf, fromm zu spielen. Hört endlich auf, so zu tun, als ob ihr noch zu mir gehört. Ich weiß genau, dass ihr mich hinter meinem Rücken betrogen habt. Und sein Ziel für dieses Volk ist, dass sie ihn erkennen. Das ist ein wichtiges Wort im Hosea-Buch, das Wort erkennen. Das ist das Wort der liebevollen Vereinigung zwischen Mann und Frau. Viel mehr als nur erkennen, als Kopfwissen, das ist ein Herzwissen. Und trotzdem kann man sich hier fragen, warum tut Gott das? Warum ist das so wichtig? Warum schüttet Gott die Schublade nochmal aus? Ich glaube, weil er sagen will, es ist egal, in welcher Sackgasse ihr steckt. Ihr seid nie zu weit von meiner Liebe entfernt. Wir haben ganz am Anfang bei den Schubladen über das Thema Selbstwert gesprochen und der Grund, warum wir überhaupt uns und andere in Schubladen stecken. Und Gott sagt, durch diese Handlung, egal woherein ihr euch verrannt habt, egal wie schlimm es um euch steht, meine Liebe steht fest, mein Ja steht fest. Und das ist also der Punkt 3. Wir dürfen auf ewig zu Gott gehören. Aber wie passiert das? Wie geschieht sowas? Wie ist es bei den Israeliten gewesen? Sind die wie durch ein Wunder einfach plötzlich abgetürnt gewesen von diesem anderen Gott, von Baal? Ich lade euch ein, lest euch dieses Buch mal durch. Ein großer Teil dieses Buches sind Androhungen eines schlimmen Unglücks, das aus den falschen Wegen der Israeliten hervorgehen wird. Und so kommt das in der Geschichte auch. Die Israeliten fallen den brutalen Assyrern anheim, die so eine Politik betreiben, wo andere Völker deportiert werden und ihre Identität beraubt werden. Im Danielbuch kann man das zum Beispiel nachlesen. Israel steht eine schlimme Zeit bevor. Das, auch das, ist die Konsequenz eines Lebens, was nicht Gottes Wege geht. Aber durch den Propheten dürfen wir lernen, es gibt noch eine Umkehr. Das ist die zentrale Botschaft aller Propheten. Und auch Jesus wird das immer wieder sagen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Aber für alle Arten von Veränderung, das war somit eine der ersten Lektionen in meiner Ausbildung, für alle Arten von Veränderung braucht es einen Leidensdruck. Ohne Leidensdruck keine Veränderung. So ein Leidensdruck kann von innen kommen, wenn ich irgendeine Situation nicht mehr aushalte, aber so ein Druck kann auch von außen kommen. Im Falle der Israeliten war es ein äußerlicher Druck. Im Hosea-Buch wird das so zusammengefasst, ich will sie in die Wüste locken, um ihr zu Herzen zu reden. Die Wüste als so ein unwirtlicher Ort, um den Menschen das Herz zu öffnen. Und viele Menschen, auch ich und vielleicht auch du, kennen solche Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Wo wir erkennen, dass wir falschen Lebenszielen nachgerannt sind. Wo wir vielleicht feststellen, dass wir unbewusst in Lügen verstrickt sind. Dass falsche Ideologien sich Raum gemacht haben in unserem Leben. Viele von uns kennen das, in ungelösten Konflikten zu sein oder jemanden nicht vergeben zu können. Wie das ist, ungeliebt zu sein oder unverstanden. Selbst Dinge zu tun, die sich selbst und anderen schaden. Und in diese Situation rein sagt Gott, ich locke mein Volk in die Wüste, um ihnen zu Herzen zu reden. Ich weiß nicht, wie euch das zum Beispiel ging. Ich fand diese ganze Corona-Zeit jetzt zum Beispiel nicht so erquicklich. Das war für mich und vielleicht auch für euch eine Wüstenzeit. Die Kirchgemeinde Großgrabe zu verlassen, war nicht unbedingt schön für mich. War auch erstmal eine ziemliche Wüstenzeit. Und ich glaube, deswegen hat mich das so berührt, dieser Text, dass Gott sagt, ich gelobe dir meine Treue und ich will mit dir gehen. Und deswegen will ich auch dich fragen, wie ist das bei dir? Kennst du das, selber schon mal in so einer Schublade gelandet zu sein, auf einem Gleis in deinem Leben, wo du dachtest, hier gehöre ich eigentlich gar nicht hin? Vielleicht hat sich ein Gedanke Raum gemacht, der dir nicht gut tut und der anderen nicht gut tut. Vielleicht fällt dir auch jemand ein, wo du denkst, der steckt ziemlich fest. Ein liebgewonnener Mensch, der irgendwie nicht weiterkommt in seinem Leben. Und dann kommen wir zurück zu dem Propheten, wenn er sagt, wir sollen umkehren. Umkehren, das ist das Schwerste und das Einfachste, was es auf der Welt gibt. Umkehren, das setzt erstmal voraus, dass ich erkenne, dass ich so, wie ich bin, nicht vor Gott bestehen kann. Dass ich mit meinen Ansichten, mit meinem Leben, so wie ich mein Leben führe, mit meiner Habgier, mit meinem Neid, mit meinen Schubladendenken, dass ich so vor Gott nicht bestehen kann. Und dass ich seine Gnade brauche. Und dann dürfen wir, wie Hosea, erfahren, dass Gott sagen wird, ich will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen erweisen. Ich will dir treu sein und du sollst mich vollkommen erkennen. Vollkommen erkennen, um seinen Willen zu wissen. Ich möchte dich gern einladen zu einer kleinen Mitmachaktion. Vielleicht hast du jetzt so zugehört und denkst, naja, ich kenne das schon auch. Ich kenne das, dass in mir so Schubladen drin sind, wo vielleicht auch jemand drinsteckt, der da nicht hingehört. Dann möchte ich dich einladen, dass du hier vorkommst und hier gibt es in einer Schublade Zettel und Stift und dass du vielleicht einen Namen aufschreibst von jemandem, der ganz dringend mal aus dieser Schublade raus müsste und dass du für ihn betest. Und wenn es dir so geht, dass du vielleicht selber das Gefühl hast, festzustecken, ne? Also solche Schubladen, die stecken ja auch manchmal fest, dann will ich dich einladen, dass du das für dich mal reflektierst, wo du gerade feststeckst und wo du das brauchst, umzukehren. Der Conny wird uns ein bisschen schöne Musik spielen und wir werden diesen Vers hier einfach nochmal vorne sehen, aus dem zweiten Kapitel im Hosea-Buch. Und ihr dürft für euch ganz alleine mal reflektieren, was das für euch bedeutet. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Ja, ich danke dir von Herzen, dass du uns ganz siehst, dass du uns erkennst, so wie wir sind. Du siehst all die Momente und Zeiten in unserem Leben, wo wir selber feststecken, in eine Schublade, in die wir nicht reingehören. Du siehst, wo wir andere Menschen festlegen durch Zuschreibungen, die ihnen nicht gerecht werden. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns vergibst für all die Momente, wo wir nicht auf deinem Weg gehen, sondern uns mit was Einfacheren und Bequemeren zufrieden geben. Danke, Herr, dass du gekommen bist und alles neu gemacht hast und Zeichen setzt, die deine Liebe so unmissverständlich klar machen. Bitte zeig uns, was das für unser Leben bedeutet.